Wer es glaubt, wird selig. Diese Aussage hören wir immer mal wieder im Alltag. Wer es glaubt, wird selig, natürlich immer ironisch. Ja genau, als ob. He? Wer es glaubt, wird selig. Du lügst doch. Wer es glaubt, wird selig. Diese Redewendung geht eigentlich zurück auf Martin Luther. Martin Luther hat eine Stelle im Markus-Evangelium übersetzt mit: Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer da glaubt, der wird selig werden. Und heute geht es um ein Thema, das Martin Luther die Kardinallehre des christlichen Glaubens genannt hat. Er hat mal gesagt: Wenn dieser Artikel steht, steht die Kirche, fällt er, fällt die Kirche. Es geht heute um ein Thema, da bin ich überzeugt, viele, die jetzt hier sitzen, die werden dann nach draußen gehen und sagen: Heute habe ich nichts Neues gehört. Ich muss euch enttäuschen, wenn ihr heute etwas Neues hören wolltet. Heute geht es ums Wichtigste, ums Fundament, nicht um Neuland. Wir lesen dazu den Predigttext aus 1. Mose 15, Vers 1 bis 6. Und ich bitte auch heute, wenn ihr die Bibel dabei habt, dann nehmt sie hervor, schlagt auf, lest mit, prüft mit, was da steht. 1. Mose 15, heute lese ich es aus der Luther-Übersetzung, weil ja, Luther kommt heute ein paar Mal vor in der Predigt. Es passt gerade. 1. Mose 15, ab Vers 1, da steht: Nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber: Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter: Mir hast du keine Nachkommen gegeben, und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Sieh gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Abraham hatte eine Vision, eine Offenbarung, und wie so oft, wenn Gott Menschen sehr nahe kommt, dann haben diese Menschen Angst. Und Gott sagt immer das Gleiche, wenn er Menschen ganz nahe kommt, er sagt dann: Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Gott hat die Macht über die Angst. Ich bin dein Schild, sagt Gott. Ein Schild bietet Schutz gegen Pfeile, war äußerst wirksam bis zur Erfindung des Schusses. Aber damals, und so sagt Gott: Ich lasse es nicht zu, dass Pfeile dich töten oder vernichten. Und was Gott hier dem Abraham verheißt, ist das, was eigentlich im Neuen Testament jedem Menschen, der an Gott glaubt, verheißen ist. Ergreift den Schild des Glaubens. Dem könnt ihr auslöschen die feurigen Pfeile des Bösen. Es gibt so viele Pfeile, die auf uns niederprasseln. Manchmal stelle ich es mir vor, die Pfeile, die da auf uns zukommen, ist wie so ein Köbel voll Ping-Pong-Bauerli, oder? Und die kommen, und wenn da eines kommt, dann kann ich den mit meiner Hand noch zwei vielleicht. Aber wenn es 100 miteinander kommen, dann kann ich höchstens ein, zwei. Und so ist das mit den Pfeilen des Bösen. Die kommen. Vielleicht einen, zwei kann ich noch abwehren, aber dann brauche ich den Schild des Glaubens. Und wenn ich mich dahinter verstecke, dann wird kein Pfeil mich treffen. Ich war vor kurzer Zeit mit dem Auto unterwegs und ich hatte eine ganz, ganz tiefe, feste Sorge, die mich sehr bewegt hat. Und ja, war dann im Auto und ich habe eine Predigt gehört von Thomas Kaspar: Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich habe gedacht, das bewegt mich im Moment so. Dann habe ich gedacht: Okay, Gott, das ist meine Sorge, ich werfe sie auf dich und du sorgst für mich. Und dann habe ich erlebt, wie plötzlich Friede gekommen ist, ein tiefer Glaube, dass es gut kommt. Pfeile der Angst, Pfeile der Sorge, Pfeile des Zweifels. der Glaube, der diese Pfeile auslöschen kann, verhindern kann. Gott sagt, hab keine Angst, ich bin dein Schild gegen alle Zweifel, gegen alle Ängste, gegen alle Sorgen, die du jetzt gerade hast. Gut, Abraham, der hat gerade Sorgen, der hat eine große Not, und zwar ist seine Not, dass er und seine Frau keine Kinder bekommen konnten. Und das war in der damaligen Zeit äußerst schwer. Zum einen erachtet es man als Strafe, wenn Gott keine Kinder gibt. Und zum anderen war die ganze Zukunft damit wie unsicher. Die Zukunft im Alter, Kinder waren ja wie die AHV, aber es geht um mehr in traditionellen Kulturen. Es geht darum, dass in den Kindern der Name weiterlebt. Und wenn der Name ausgelöscht wird, dann wird die Person ausgelöscht. Kinderlosigkeit war damals ganz ein leidvolles Thema. Und heute? Heute ist es auch ein ganz leidvolles Thema, ungewollte Kinderlosigkeit. Vielleicht sitzt du jetzt gerade da und denkst, ja, vor 2 Wochen war ich nicht hier im Gottesdienst. Ich wollte mir das nicht antun, an Muttertag noch einen Gottesdienst besuchen. Ich weiß von Menschen, von Frauen besonders, dass dieser Muttertag ein ganz, ganz schwieriger Tag ist. Weil da wird man einmal im Jahr erinnert, was einem fehlt. Vielleicht fehlt dir der Partner, vielleicht fehlen dir Kinder, weil Gott es nicht geschenkt hat. Und es tut so weh. Wird oft auch stigmatisiert im Alltag. Vielleicht kennst du auch die Frage, wann ist es denn endlich soweit? Ich weiß von Frauen, die haben mir gesagt, weißt du, ich habe gerade mein Kind verloren, am nächsten Sonntag fragte mich jemand im Gottesdienst, bist du schwanger? Könnt ihr vorstellen, wie das wehtut? Bitte, liebe Männer, fragt nicht die Frauen, ob sie schwanger sind. Könnt ihr nur verlieren. Es tut so weh. Vor ein paar Jahren saß am Muttertag eine kinderlose Frau hier im Gottesdienst. Und sie hat dann Monate später uns die Geschichte erzählt. Sie hat gesagt, ich saß hier und ich dachte, jetzt kommt wieder so eine Muttertagspredigt. Und das wird so wehtun. Und dann hat der Gastprediger eine sehr seelsorgerliche, sensible Predigt gehalten. Und die hat sie so ermutigt. Die hat so gut getan. Sie hat uns die Geschichte erzählt, ein paar Monate später, und da war sie dann schwanger. Nicht immer kommt es zum Happy End. So wie bei ihr. Wunderbare Geschichte. Aber auch wenn es nicht so ist, ich möchte dich ermutigen, formuliere wie Abraham deine Klage. Mein Gott, was willst du mir geben? Ich habe keine Kinder, keine Nachkommen. Ach Herr, und vielleicht ist bei dir ganz ein anderes Thema, das dich im Moment sehr, sehr beschäftigt, bewegt, umtreibt. Irgendetwas, wo du denkst, und da möchte ich gerne, dass es anders wäre. Das tut so weh. Ich möchte dich ermutigen, das Gott gegenüber auszudrücken. Ich ermutige bei negativen Gefühlen, was auch immer der Auslöser ist, immer wieder zu folgenden 4 Schritten. Das sind 4 Schritte, die haben mir selbst schon oft geholfen und ich wende sie auch in der Seelsorge, in Beratungsgesprächen oft an. Vielleicht sind sie auch dir hilfreich. So, der erste Schritt, du merkst, ich habe so negative Gefühle, die da hochkommen, hinschauen und vor Gott benennen. Gott, ich bin so hässig, ich bin so wütend, ich bin so enttäuscht, ich bin so verletzt. Es tut so weh. Ganz ehrlich, Abraham hat es auch gemacht. Gott kann damit umgehen, wenn wir klagen. Sagen, es tut so weh. Dann der zweite Schritt, das ist der schwierigste Schritt überhaupt bei diesen 4 Schritten. Dass ich den Mut habe, die Demut in mein eigenes Herz zu schauen. Wisst ihr, meine negativen Gefühle, die werden hervorgerufen. Die sind nicht einfach so da. Die werden hervorgerufen, aus meinem Herz kommen die. Das, was du erlebt hast, den Mangel oder was so wehtut oder wo dich jemand verletzt hat, es ist nur so der Druck, wie bei einem Apfel. Wenn man den drückt, dann kommt Apfelsaft raus. Aber nicht, weil man gedrückt hat, sondern weil Apfelsaft drin war. Und es kommt nur raus, was bei uns drin ist. 2 können genau das gleiche erleben. Beim einen ist es Wut und beim anderen kommt ein ganz anderes Gefühl heraus. Das braucht unglaublich viel Demut, sich einzugestehen, dass mein Herz nicht ganz so perfekt ist, wie ich vielleicht gedacht habe. Dass da vielleicht noch Stolz da ist, Egoismus. Das Gefühl, ich habe doch etwas anderes verdient als das, was ich jetzt erlebt habe. Es tut weh, zu merken, dass das irgendwie von einem gewissen Hochmut, Stolz, von einem Wert, den ich mir zuschreibe, herkommt. Und dann der dritte Schritt, dass ich meine Machtlosigkeit gegenüber meinen Gefühlen Gott bekenne. Ich sage, Gott, schau mal, ich habe diese Wut, diese Enttäuschung, diese Verletzung. Und ich kann das jetzt nicht einfach ändern, auch nicht nach dieser Predigt, das ist immer noch da. Und auch wenn ich das wie sehe, dass da irgendwie noch, es tut immer noch weh. Und dann sage ich Gott, ich kann das nicht verändern. Ich gestehe ihm meine Machtlosigkeit ein. Ich kann es nicht verändern, aber Gott kann. Und dann der vierte Schritt, dass ich jetzt trotz allem handlungsfähig bleibe. Ich sage, und trotzdem, ich will trotzdem vorwärts gehen. Was ich jetzt erlebt habe, das soll mich nicht lähmen, soll mich nicht zerstören. Nein, diese Person, die mich so verletzt hat, darf die Macht nicht haben über mein Leben. Oder diese eine Sache, die ich mir so sehr wünsche, was auch immer es ist, soll mich nicht zerstören. Trotzdem, Gott, möchte ich für dich leben. Trotzdem. Jetzt habe ich etwas erlebt, immer wieder. Wenn wir wie so offene Hände haben, weil Gott uns etwas nimmt oder uns etwas nicht gibt, dann haben wir offene Hände. Und wenn wir jetzt die Faust machen, weil wir es unbedingt haben wollen, und dann sind die wie geschlossen. Aber wenn ich sie öffne Gott gegenüber, dann habe ich oft erlebt, dann schenkt Gott uns etwas, womit wir jetzt gar noch nicht gerechnet haben. Und plötzlich sind diese Hände offen für ganz Neues. Wir sehen bei Abraham, er nennt die Klage direkt und Gott gibt dann ihm Antwort, das ist auch noch schön. Er sagt, nein, nicht dein Knecht, von dem du jetzt sprichst, sondern dein Sohn. Und du wirst so viele Nachkommen haben, wie es Sterne gibt. 1. Mose 13, Vers 16 sagte Gott, und du wirst so viele Nachkommen haben, wie es Staub auf der Erde gibt. Unzählbar, nicht wörtlich zu verstehen natürlich hier. Was meint, du wirst unzählbare Nachkommen in alle Ewigkeit haben. Und dann kommt so der Schlüsselsatz. Der Schlüsselsatz in unserem Predigttext und der Schlüsselsatz vielleicht in der ganzen Bibel. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Abraham glaubte dem Herrn. Es steht da nicht, und Abraham glaubte es. Es steht auch nicht, und Abraham glaubte an den Herrn. Also im Sinne von, und er glaubte, dass es den Herrn gibt. Sondern er glaubte dem Herrn, das ist Beziehung. Er glaubte ihm. Man kann an Gott glauben, also dass es Gott gibt, und doch nicht glauben, was Gott sagt. Doch nicht Gott glauben. Ich war in der Ausbildung im Zivilschutz in einer Ausbildung. Ich glaube, zum Zugführer, und da hatte ich eine Instruktorin. Und natürlich wissen immer bei mir gerade sofort alle, ja, halt durch meinen Beruf so ein bisschen auch meinen Glaubenshintergrund. Sagten jeweils, ich bin Pfarrer, und ich füge immer sofort an heutzutage, Pastor einer Freikirche, weil sonst fragen mich alle, warum bist du verheiratet oder so. Ich sage dann, ja, ich bin Pastor einer Freikirche, und dann in dieser Ausbildung gibt es ja so viele Pausen, oder? Weil alle brauchen ihre Raucherpausen. Ich habe dann immer eigentlich ein Buch dabei. Und ich lese oft in der Mittagspause und in Raucherpausen und so, lese ich dann so einfach mein Buch im Schulzimmer. Und da kommt die Instruktorin auf mich zu, als ich so alleine noch im Schulzimmer war, und will sie mit mir ins Gespräch kommen. Und irgendwie möchte sie ausdrücken in ihren Worten, dass sie auch irgendwie an Gott glaubt. Ich habe dann nachgehakt und gefragt, wie kommt es dazu? Dann sagt sie, ich war unterwegs auf der Autobahn und ich hatte einen Sekundenschlaf. Und in diesem Moment hörte ich akustisch eine Stimme, aber ich war allein im Auto. Und das hat mich gerettet. Darum glaube ich, dass es einen Gott gibt. Dann ein bisschen nachgefragt und so Ja, hat dieser Gott auch Interesse an deinem Leben? Na. Merkt ihr, dann ist irgendwie nur so ein diffuses Etwas, woran sie glaubt. Leider bin ich nicht immer gerade so schlagfertig und ich mache mir oft auch erst später noch Gedanken. Aber wenn man überlegt später, da ist ein diffuses Etwas, das so sehr Interesse hat, dass du nicht in die Leitplanken fährst, aber sonst sich um nichts kümmert. Komischer Glaube, oder? Man denkt irgendwie, es gibt ein diffuses Etwas. Die Bibel sagt, es gibt einen persönlichen Gott, der uns unglaublich fest liebt. Man kann Gott glauben, dass es Gott gibt und doch nicht an ihn glauben. Vielleicht die beste Illustration dafür, die ich immer und immer wieder erwähne, ist so dieser Jean-Yves Gravelet. Ja, der ist da dieser Hochseilartist, der über die Niagara-Fälle lief, 1859, x-mal. Einmal hat er eine Schubkarre mitgenommen, ging darüber, dann hat er die Schaulustigen, die ihm dazu applaudiert haben, gefragt, wer glaubt, dass ich auch einen Menschen rüberbringen kann? Klar. Und wer steigt ein? Das ist unglaublich gute Illustration für Glauben im biblischen Sinn. Ich kann glauben, dass Gott rettet und doch nicht in die Schubkarre des Glaubens einsteigen. Glaube im biblischen Sinn meint, ich steige ein, ich lasse los, ich übergebe mein Leben Gott und er kann mich jetzt führen und ich bin in seiner Hand. Ich habe es nicht mehr in der Hand. Das ist Glaube. Abraham glaubte dem Herrn. Ist auch noch spannend, er glaubte nicht in erster Linie die Verheißung. Er glaubte dem Herrn. Er glaubte dem Verheißenden. Biblischer Glaube vertraut dem Verheißenden. Und darum vertraut er auch der Verheißung. Wer Gott glaubt, glaubt, was Gott sagt, was er tut, was er verheißt. Nicht wegen dem Inhalt, sondern weil Gott es sagt. Oder wir können so viel dummes Zeug glauben in unserem Leben, auch als Christen. Und dann sind wir so enttäuscht, wenn es anders kommt. Es macht nur Sinn, zu glauben, wenn es aus einer verheißungsvollen, aus einer zuverlässigen Quelle kommt. Und wer Gott kennt, so behaupte ich, der kann ihm alles glauben, was er sagt. Wer Gott wirklich kennt, wird keine Mühe mehr haben, der Bibel Vertrauen zu schenken. Ich kenne ja Gott und er kann alles. Wer Gott nicht kennt, nicht gut kennt, wird immer wieder auch zweifeln. Bitte versteht mich nicht falsch, auch Christen zweifeln. Es geht darum, Gott kennenzulernen. Abraham glaubte, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit, was hier steht, ist jetzt ein Vers, der wird noch dreimal im Neuen Testament wörtlich zitiert. Römer 4, Galater 3, Jakobus 2. So ein wichtiger Vers. Und wenn man den Kontext dann liest, wo Paulus und auch Jakobus das hineinschreibt, dann kommen wir zu einer ganz, ganz wichtigen Lehre, die man in der Reformation die Lehre der Rechtfertigung genannt hat. Und das ist so die Kardinallehre, wie Luther es genannt hat, die Lehre der Rechtfertigung. Und in allen Zeiten haben Menschen sich gefragt, wie kann ich das Heil bekommen? Ich sage Heil, man hat es anders genannt, ganz unterschiedlich. Je nach Religion oder Weltanschauung. Wie kann ich gerettet werden? Wir würden heute in unserem christlichen Kontext formulieren, wie komme ich in den Himmel? Diese Frage hat alle Menschen immer wieder umtrieben und die Religionen und Weltanschauungen hatten immer wie eine gemeinsame Antwort. Du musst ein guter Mensch sein, nach unserem Verständnis. Und dann, und im christlichen Kontext, du musst ein guter Mensch sein und dann kommst du in den Himmel. Und das hat man auch so geglaubt zur Zeit von Jesus. Man hat gedacht, man muss einfach gut leben, moralisch gut leben. Muss einfach zeremoniell rein sein. Und dann kommt Jesus und er hält eine wegweisende Predigt. Die Bergpredigt. Und er sagt den Zuhörern, wenn eure Gerechtigkeit nicht größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Heute würde Jesus vielleicht sagen, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die des Papstes, die des Kirchenoberhaupts, die eures Pastors, dann könnt ihr nicht in den Himmel kommen. Ja, so würde er es wahrscheinlich sagen. Er würde wahrscheinlich sagen, wenn die Gerechtigkeit eure nicht besser ist als die von eurem Pastor, keine Chance, in den Himmel zu kommen. Und dann sagte Jesus, Matthäus 5, 48, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Absolut vollkommen, das ist die Forderung von Gott. Nicht einfach nur gut, sondern perfekt müssen wir sein. Gott fordert absolute Perfektion, um in seiner Gegenwart bestehen zu können. Und jetzt wissen wir, das Problem liegt auf der Hand. Kein Mensch ist perfekt. Wir sind nicht vollkommen, wir können nicht sündigen. Und nach der Bibel müssen wir uns alle einmal vor Gott verantworten. Das steht so. Gott hat uns geschaffen mit einem klaren Ziel, mit einem Zweck, Sinn. Und dann wird er uns mal fragen, hast du dementsprechend gelebt, wie ich dich geschaffen habe? Und wir wissen, nein. Dazu hat Gott uns noch die 10 Gebote und andere Gebote gegeben, die uns wie so ein Spiegel vorhalten, dass wir nicht so leben, wie Gott es von uns verlangt. Wir können vor Gott nicht bestehen. Versuch auch mal nur einen einzigen Tag alle Gebote Gottes einzuhalten. Manche denken, ja, locker. Und dann sage ich, das bedeutet aber das und das und lies mal Jesus in Taten, in Worten und in Gedanken. Also wer ehrlich ist, sagt, ja, wahrscheinlich habe ich auch schon mal gesündigt. Wir haben ein Problem. Aber Gott liebt uns. Und das ist die unglaublich schöne und wichtige Botschaft, die sich durch die ganze Bibel durchzieht. Gott liebt dich. Er hat dich schon immer geliebt und er möchte dich immer lieben. Ist ja kürzlich... Als ich wieder mal mit dem Auto unterwegs war, habe ich so über diesen Gedanken nachgedacht. Ich habe gedacht, wie klein ist die Erde und wie klein bin ich und wie unbedeutend eigentlich. Und dann der zweite Gedanke, aber Gott ist jetzt gerade da und er interessiert sich wirklich für mich, stimmt das? Gott hat schon vor Grundlegung der Welt an mich gedacht und an dich gedacht, weil er eine Beziehung mit uns haben möchte. Und weil Gott uns so sehr liebt, hat er seinen Sohn Jesus in diese Welt geschickt. Und jetzt kommt's. Und Jesus hat an meiner Stelle den Gehorsam vollbracht. Und Theologen sprechen in diesem Zusammenhang vom aktiven und vom passiven Gehorsam von Jesus. Der aktive Gehorsam von Jesus, das meint, dass Jesus während seines Lebens Gott gegenüber absolut perfekt gelebt hat, den absoluten Gehorsam vollbracht hat. Das ist der aktive Gehorsam von Jesus. Und dann gibt es den passiven Gehorsam, das meint den Gehorsam, den Jesus hatte, als er am Kreuz hing, Schmerzen hatte bis zum Tod, psychisch verlassen von allen Menschen, verlassen von Gott, den Zorn Gottes getragen hat. Und jetzt heißt es in der Bibel, und dieser Gehorsam von Jesus, diese Gerechtigkeit, die er gezeigt hat im Leben und im Sterben, die wird mir zugerechnet, wenn ich glaube. Sie wird mir zur Gerechtigkeit. Man spricht hier auch von der forensischen Gerechtigkeit, forensische Rechtfertigung. Wir werden für gerecht erklärt. Das ist vielleicht vergleichbar mit dem, was vor dem Standesamt passiert. Wenn ein Mann und eine Frau vor dem Standesbeamten stehen, dann erklärt er diese für Mann und Frau, also als Eheleute. Nun, der Mann ist immer noch der gleiche wie vorher eigentlich in seinem Inneren. Und die Frau auch, und das werden sie dann schon noch merken, wenn sie dann verheiratet sind. Aber sie sind jetzt in einem neuen Stand. Sie gelten jetzt als Eheleute. Oder wenn ich vor dem Richter bin, angeklagt mit einer gewissen Schuld und der Richter sagt dann unschuldig, bin ich immer noch der gleiche, aber jetzt ist mir klar, ich bin unschuldig. Das ist forensische Rechtfertigung. Das hat nichts damit zu tun, dass wir dann besser sind nach diesem Moment. Es verändert unser Sein nicht. Wir werden für gut erklärt, wir sind aber deswegen noch nicht besser. Das Besserwerden, das kennt die Bibel auch, das ist die Heiligung. Das kommt schon auch danach. Martin Luther hat mal gesagt, wir werden gerettet allein durch Glauben, aber nicht durch einen Glauben, der allein bleibt. Das gehört schon auch dann dazu, nachher. Gerettet werden wir aber allein aus Glauben. Es gibt eine einzige Bedingung, dass mir die Gerechtigkeit von Jesus Christus zugerechnet wird, und das ist der Glaube. Vielleicht präziser ausgedrückt, der bußfertige Glaube. Glaube meint, ich vertraue. Übrigens im Griechischen ist das Wort pistis, pisteuo, genau das gleiche Wort für Glauben wie für Vertrauen. Das ist das Gleiche von der Grundbedeutung her. Glauben heißt, ich vertraue Gott. Ich vertraue ihm im Leben und im Sterben. Ich vertraue ihm. Konkret kann das vielleicht so aussehen, dass ich sage, Gott, ich vertraue dir und jetzt bekenne ich dir auch ganz bewusst meine Schuld, meine Sünden, all mein Versagen. Und dann sagt uns die Bibel, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und zwar passiert Folgendes, so stelle ich es mir vor. Wenn ich meine Sünden bekenne, dann legt Gott meine Sünden auf Jesus und jetzt schaut er zu Jesus und er sieht da Matthias, der bestraft wird. Und dann schaut Jesus zu mir oder Gott zu mir und er sieht hier Jesus. Das ist die Gerechtigkeit, die ich haben darf, die Gerechtigkeit von Jesus. Ich darf dann auch Jesus bewusst in mein Leben bitten. Kommt Jesus mit dem Heiligen Geist, verändert mich, schenkt mir seine Fülle, werde ein Kind Gottes. Ich durfte das erleben vor einigen Jahren im Glaubensgrundkurs. Da war eine Frau, die hatte eine ganz weite Anreise. 2 Stunden Hinweg und so, dem Verkehr. Und dann hat sie sich bekehrt, so nennen wir das. Sie war dabei, sie hat ihre Sünden bekannt. Und dann hat sie gesagt, ich kam mit so einem schweren Rucksack und jetzt fühle ich mich so frei. Ist das, was passiert, wenn Gott vergibt? Muss meinen Rucksack der Scham, der Angst und auch der Schuld nicht mehr mit mir herumtragen. Gott will uns unglaublich viel schenken. Manche sagen, ja okay, man wird gerettet ohne Werke, aber ich muss doch glauben. Der Glaube ist kein Werk. Jemand hat es mal so verglichen, er hat gesagt, wenn du einen Umschlag zugesteckt bekommst, in diesem Umschlag sind Millionen von Franken drin, vielleicht ein Scheck, und du öffnest den, dann ist das Öffnen wie das Glauben. Du kannst ja nicht sagen, ah, ich bin reich, weil ich geöffnet habe. Wir haben den Umschlag nicht erstellt, wir haben das Geld nicht hineingelegt, wir hatten auch nicht die Idee, das uns zu schenken. Nein, wir haben nur geöffnet. Und das ist allein aus Glauben. Gott tut alles von A bis Z, das Einzige, wir öffnen. Und ich glaube sogar, dass Gott noch macht, dass wir öffnen. Aber das ist dann eine andere Frage. Es ist so ein Geschenk. Wer glaubt, wird selig. Wisst ihr, der große Unterschied zur Redewendung ist das kleine S. Ich habe das gemerkt, im Titel stand nicht, wer es glaubt, sondern wer glaubt. Das kleine Es. Es ist nicht entscheidend, das Es, dass ich Es glaube, sondern dass ich ihm glaube. Und dann glaube ich das, was er sagt und was er verheißt, Gott. Entscheidend ist, Gott zu glauben, ihm zu vertrauen im Leben und im Sterben. Und ich möchte dich fragen, glaubst du Gott? Oh, und jetzt würde ich am liebsten noch über die Verse 7 bis 21 sprechen. Ganz geniale Geschichte, müsst ihr unbedingt mal lesen. Denn Abraham glaubte und Gott sagt, gut, dann schließen wir jetzt einen Vertrag, wenn du glaubst. Mach mit dir einen Vertrag. Und das hat man damals so gemacht, man hat Tiere geschlachtet, in Hälften zerteilt und dann lief man beide durch. Und die Botschaft war, wenn du dich nicht an den Vertrag hältst, soll es dir so gehen wie diesen Tieren. Und jetzt müsst ihr das dann lesen. Es ist alles vorbereitet, die Tiere sind geschlachtet Und dann versetzt Gott Abraham in einen Tiefschlaf. Und Gott geht dann alleine durch. Und das ist Gott. Es wird nie an unserem Laufen liegen, wenn wir einmal bei Gott ankommen. Nie. Auch nicht, wie es manche denken, nach meiner Bekehrung kommt es dann schon noch drauf an, gell? Und wenn ich dann in einer Sünde lebe und Gott kommt in diesem Moment, Jesus kommt zurück, dann kann ich dann nicht mitgehen. Nein, bitte. Bitte, das wäre dann wieder Werkgerechtigkeit. Nein, es ist und bleibt immer Gottes Gnade. Und das Angebot zur Vergebung ist immer wieder neu da. Immer wieder neu. Und vielleicht bist du jetzt da und denkst, ich habe so versagt in letzter Zeit. Ich habe so nicht gelebt, wie es Gott möchte. Ich lade dich heute Morgen ein, komm. Komm zu Jesus, er hat alles für dich getan. Glaube ihm. Glaube ihm. Vielleicht schämst du dich, denkst, geht doch nicht mehr. Nein, komm zu ihm. Jesus, ich danke dir für diesen Text, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir fürs Evangelium. Und in der Vorbereitung hatte ich vor allem damit zu kämpfen, was könnte ich noch sagen, was neu ist. Und ich habe gemerkt für mich, ich brauche eigentlich auch immer wieder diese eine Wahrheit, Jesus, du allein genügst. Es ist deine Gerechtigkeit und nicht meine Gerechtigkeit. Und ich bitte dich, dass das so tief in unser Leben geht, dass dann alles andere folgt und wir von ganzem Herzen sagen, Jesus, hier hast du mein ganzes Leben. Ich riskiere alles für dich. Ich gehe, wohin du gehst. Ich lebe, wie du willst. Aber nicht, weil ich irgendwie muss, weil ich irgendwie den Himmel mir verdienen muss, sondern weil alles schon da ist, geschenkt. Und Jesus, ich wünsche mir, dass heute Morgen Menschen sagen, jawohl, hier hast du mein ganzes Leben. Du bist so wunderbar, was du für mich getan hast. Amen.